Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde. Hier ist euer Hubi und heute bin ich tatsächlich mal wieder auf einem Schiff. Was für mich natürlich ein Traum ist. So. Wir sitzen hier auf der Stubnitz am Heck und mein Gast ist heute Felix Stockmar. Richtig, Felix?
Ja. Moin. Moin.
Du bist hier Vorstandsmitglied auf dem, kann ich sagen, Kulturdampfer Stubnitz, ja. Oder ist das, ja, darf man sagen.
Kulturschiff,
ne?
Kulturdampfer, Kulturkutter, wie auch immer.
Ja, und wir dürfen hier bei bestem Wetter aufnehmen, so ein bisschen in weiser Voraussicht quasi. Und ja, wir sind hier, um ein bisschen was über das Schiff zu erfahren, was ihr so macht, was du hier so machst. Und da fangen wir gleich damit an. Was ist das für ein Schiff? Es ist ja sehr beeindruckend. Ich war erst ein, zwei Mal hier. Ich finde, wenn man hier rauf geht, das ist ja schon Schiff pur.
Ja, das ist ziemlich Schiff pur. Mhm. Nächstes Jahr wird das Schiff 60 Jahre alt.
Cool.
1964 als eigentlich als Fangschiff konzipiert worden und gebaut worden in Stralsund. Und dann erst zunächst irgendwie als Fisch- und Verarbeitungsschiff, Transport- und Kühlschiff an der Ostsee gefahren für die Sassnitzer Fischkombinat und wurde dann nach Rostock verlegt. Und ist von da aus dann, da ging ja auch, das war so die Zeit, wo die Flottillenfischerei losging. Mhm. Das heißt, die sind weiter rausgefahren mit kleineren Fangbooten. Man hat irgendwann festgestellt, das Schiff ist ein bisschen untermotorisiert, um den Heringsschwärmen irgendwie hinterher zu fahren. Deswegen so dieses Flottillending ist ein war, glaube ich, so ein bisschen auch aus der Not geboren. Mhm. Dass kleinere dann mitgefahren sind, die ein bisschen wendiger und schneller waren und die hier in ihren Fang angelandet haben. Und der wurde dann hier reingeholt, weiterverarbeitet und dann tiefgefroren. Und von Rostock ging es dann tatsächlich eher so viel Nordatlantik und dann aber auch
also wirklich auf große Fahrt unterwegs gewesen.
Große Fahrt unterwegs und als dann nachher die Flotte irgendwie eingestampft wurde Ende der 80er nach der Wende, war das Schiff zuletzt vor Mosambik, so, also ach, einmal auf der Ostseite von Afrika.
Wahnsinn, okay. Ja. Wir sitzen jetzt hier auch auf diesem Heckslip, hast du mir vorhin gesagt.
Genau, also da haben wir mal so eine Balkon- und Eingangssituation irgendwie gebaut.
Ich finde das super. Also ich muss das den Zuhörerinnen vielleicht auch nochmal mitteilen, weil wir heute ein bisschen mehr Wassergeräusche haben, weil wir hier wirklich an der Kai liegen. Also Kirchenpower-Kai in der Hafencity direkt. Und wenn hier mal so ein Schiff vorbeifährt und ein Flieger oben drüber fliegt, dann hört man das halt ein bisschen. Dann ich hoffe, Sie trotzdem zu verstehen. Ne? Genau so. So, das heißt, ursprünglich Kühl- und Transportschiff. Und dann wurde es ja umgebaut. Dann wurde es ja zu dem, was es heute
genau.
ist.
Genau. Anfang der 90er kam irgendwie dann so ein verrücktes Künstlerkollektiv auf die Idee, sie möchten gerne eine mobile Kulturplattform haben, die irgendwie größer ist als irgendwie ein Bus, wo ich Zeug reinpacke und dann wieder auspacke und irgendwo mich aufbaue und dann verjagt werde und wieder alles einpacken muss. Mhm. So, das war so ein bisschen die Idee dann dahinter. Und dann hat man eben, es gab zu der Zeit zig ausgemusterte Schiffe, die halt irgendwie eigentlich ja quasi nur noch Schrottwert hatten.
Okay.
Damals haben die auch das Schiff, der Stahlpreis war ziemlich niedrig damals, eben aufgrund auch der vielen des vielen Altmetalls, der ganzen Flotten, die da aufgelöst wurden.
Und die haben sich dann für die Stubnitz entschieden?
Genau.
Die haben und das Schiff war dann noch in Mosambik oder war es dann
nee,
schon
in Rostock? Nee, das war dann in Rostock.
Okay,
ja.
Okay, gut.
Mhm. Genau, und dann gab es zwei Jahre lang eine Umbauzeit. Und dann war die erste Tour 1994, ging nach St. Petersburg als Kulturschiff.
Ach, Wahnsinn,
zu einem, von langer Hand geplanten Kulturevent. Man mag sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, beziehungsweise es ist für mich so ein bisschen die Kommunikation, wie die ganze Planung da ablief. Es gab irgendwie kaum E-Mail-Geschichten oder irgendwie keine Handys irgendwie so richtig oder wenig irgendwie im Privatgebrauch. So,
das stimmt.
Die ganze Logistik dahinter irgendwie, das so über die Ferne irgendwie zu kommunizieren, und das vorzubereiten, das glaube ich,
ja, muss man großen Respekt davor haben, ne? Man fragt sich in vielen Bereichen, wie das früher alles ging, wo wir heute mit ständig zu erreichbar sind und kommunizieren können. Ne?
Ja.
Seit wann ist denn das Schiff dann in Hamburg oder wann ist es denn hierher gekommen?
Genau, also das Schiff war zwischendurch schon immer mal wieder in Hamburg. So es gab dann immer mal so Phasen, wo man gesagt hat, ja, man geht 3 Monate irgendwo hin.
Hm.
Das war in Hamburg eine Stadt davon, gab aber auch Kopenhagen und Malmö und Stockholm und hat dann immer so für die Zeit ein Kulturprogramm geplant und ist dann aber wieder zurück in den Heimathafen. So. Okay. Und irgendwann war es ein bisschen hakelig da auch mit Rostock und Rostock ist schon relativ groß, dieses Schiff, und auch die Besucherkapazität ist relativ groß. Und Rostock ist auch nicht die allergrößte Stadt.
Kann ich da gleich einhaken? Was heißt Größe? 80 Meter lang?
Das ist 80 Meter lang, 13,5 Meter breit. Wir haben eine Gästekapazität von 800 Menschen.
Die also hier auch drauf dürfen und die ihr bespielen könnt an einem.
Laut Evakuierungsanalyse sind es sogar noch mehr, aber das ist nicht besonders gemütlich dann.
Naja, die Sicherheitsfaktoren, die habe ich bei meinen Schiffen auch immer einen Ticken höher. Also das Maximale kann man eigentlich nie spielen quasi. Sonst
kann sich hier keiner mehr bewegen. Fühlt
man sich auch nicht mehr wohl, genau. Ja. Okay. Mhm, okay. Das heißt, jetzt sehen wir ja fest hier am Kirchenpower-Kai, der ja auch gerade frisch eröffnet und renoviert ist. Seit wann ist das euer Liegeplatz?
Das ist, ich glaube, seit 2013. Anfang 2013 ist das Schiff es war vorher in London, dann war es in Frankreich, in Dunkirk, und ist von Dunkirk dann nach Hamburg gekommen. Und da hat sich mit der Stadt das so ergeben, dass wirklich gesagt wurde, ja, wir wollen das hier, wir geben euch einen Liegeplatz und eine Perspektive, und das ist ein cooles Ding, und wir finden das schön, dass das in der Stadt Hamburg ist. So.
Muss man ja dankbar sein, ist ja super.
Das ist total super.
Und es ist ein Denkmal, ein schwimmendes, glaube ich, offiziell anerkannt.
Genau,
es
ist ein Industriedenkmal. Mhm. Genau, eben, was ich eingangs schon sagte, irgendwie aufgrund, das mit dem, in der Zeitperiode, als das Schiff gebaut wurde, ging es halt los mit so krassen Serienfertigungen. Wir haben alle paar Monate da in der Werft so ein Teil rausgeworfen. Also davon sind einige 100 gebaut worden. Viele sind nach Russland gegangen und damals war es dann aber auch so, dass die DDR-Fischfangflotte war die zweitgrößte Fischfangflotte der Welt.
Ja,
so.
Ja.
Und eben auch ging es zu der Zeit los mit dem Start der Flottillenfischerei. So, und das sind alles so Faktoren, die eben von dieser Flotte ist nicht mehr viel übrig. So, es gibt noch ein paar kleinere Schiffe. Aber die Besonderheit an diesem Schiff ist eben auch, dass es nach wie vor nach allen Regeln der internationalen Schifffahrt zertifiziert ist. So.
Also ihr habt Klasse?
Wir haben Klasse.
Die letzte war
wann? Die letzte war 19.
Ah, okay.
Also die große.
Alle fünf
die große,
Jahre?
Genau. Mhm. Und dann gibt es ja mal die Intermediate und dann gibt es die Annual. Die haben wir jetzt gerade auch hinter uns. Und nächstes Jahr steht die Erneuerung an, 24.
Da muss ich jetzt auch reingehen. Ihr seid ein Verein.
Ja.
Richtig?
Wir sind zwei Vereine sogar.
Zwei Vereine. Wie seid ihr da aufgestellt? Weil da muss ja dann auch eine Seemannschaft in irgendeiner Form da sein, beratend sein und so weiter. Es ist ja ein fahrtüchtiges
Genau. Schiff. Also, wenn es auf große Fahrt geht, ist es so, dass dann auch ein Crewing gemacht werden muss, weil für den Aufliegebetrieb hier ist die wasserrechtliche Genehmigung der Hafenbehörde so, dass wir keine nautische Crew an Bord haben müssen.
Mhm.
Also keine nautischen Offiziere.
Klar.
Wir haben einige, die also einige Matrosen und so weiter so sind. So, das heißt, das Knowledge irgendwie mit Line-Handling und dass man auf Tider achtet und irgendwie aufs Wetter achtet und so das Übliche, das ist auf jeden Fall
ja. Ja, du sagst das Übliche, Entschuldigung, da muss ich auch einhaken. Wie üblich ist es denn, auch für die jetzt zuhören, wir sitzen jetzt hier. Ich als Barkassenbetreiber weiß natürlich, wie es ist. Ich liege aber an den Landungsbrücken. Da muss ich mich um die Ebbe und Flut nicht groß kümmern. Ja. Also die Brücken, die schwimmen auf und nieder quasi mit Ebbe und Flut. Das habt ihr hier nicht. Das heißt nicht, also dieses, da muss immer jemand an Bord sein.
Es muss immer jemand an Bord sein, weil die Winden zum Beispiel auch, ne, die laufen Automatikwinden. So, das muss schon auch immer im Blick behalten werden. Okay. So. Und es kann immer mal sein, diese Leinen sind nicht dafür ausgelegt, dass sie permanent der UV-Strahlung irgendwie ausgesetzt sind. Und irgendwann werden die alt und brüchig. Oder so, das heißt, da muss man schon immer ein Auge irgendwie drauf haben. So.
Okay. Also, bleibe ich jetzt nochmal dabei kurz. Die Crew. Das heißt, wenn ihr rausfahrt, ist das überhaupt geplant, wenn jetzt ein fester Liegeplatz ist? Habt ihr das so in weiter Voraussicht, dass ihr jetzt ist, würde mal so eine Reise angedacht?
Wir würden das schon sehr gerne, aber die Hürden sind in den letzten Jahren natürlich irgendwie auch nicht einfacher geworden. Die Häfen, gerade die innerstädtischen Häfen, sind immer unzugänglicher geworden, so was so Publikumsverkehr betrifft. Die Kosten sind enorm gestiegen. Diesel, meine 80 Meter, auch wenn es untermotorisiert ist, verbraucht es auch in 24 Stunden 7 Tonnen Diesel. So. Oh ja, das sind dann alles irgendwie Sachen, die das nicht so einfach machen.
Gut, und dann seid ihr dann auch aus meiner Sicht gut akzeptiert, was die Kulturszene, die Clubszene und so angeht. Ich glaube, da seid ihr auch sehr stark vernetzt.
Ja.
Wir auch sehen, dass ihr mit dem Clubkombinat von wegen die Clubszene retten und so weiter auch ja gerade Aktion ist in den letzten Wochen so ein bisschen, damit das auch Kulturgut ist, was eine Anerkennung finden sollte, so ein bisschen, ne, was ihr da so macht. Der Liegeplatz nochmal, ich muss zurückgehen, Entschuldigung, zwei Vereine. Welche beiden Vereine sind das?
Genau, es gibt einmal den Trägerverein Denkmal und Kulturschiff Stubnitz. Das ist sozusagen der Eignerverein. Also dieses Schiff gehört keiner Privatperson.
Ja.
Ne? Der ist so ein bisschen zuständig für die Instandhaltung und für die auch alles, was so Denkmal betrifft und so weiter. Und dann gibt es den kulturellen Betreiber.
Okay.
Der ist sozusagen dafür der fungiert gleichzeitig auch als Reeder. Das heißt irgendwie,
betreibt das Schiff quasi.
Der betreibt das Schiff, der macht die
sorgt auch das
Kuratierung Geld des Kulturprogramms. Der sorgt natürlich mit der Art und Weise der Veranstaltung, dass irgendwie Geld reinkommt. Die beiden Vereine sind gemeinnützig.
Ja.
Da lässt sich nicht so viel Geld verdienen. Und Geld verdienen im Kultursektor ist sowieso eine prekärere Geschichte.
Es ist ja schon eine besondere Geschichte nochmal so, ne? Und ja, wie gesagt, die Stadt Hamburg hat euch dann hierher gebracht und an diesen wunderbaren Ort. Und ihr habt es im Vorgespräch kurz angesprochen. Ihr seid ja gerade, wir nehmen jetzt etwas früher auf, oder wenn wir jetzt ausstrahlen Ende September, seid ihr gerade umgezogen oder im Umzug des Schiffes.
Genau.
Das heißt, da wo wir jetzt sind, wir sind jetzt eher im etwas westlichen Bereich, des Kirchenpowerkais der Hafencity, also ich gucke da direkt jetzt auf Westfield, da vorne wird gebaut, oder?
Ja.
Das ist das Cruise-Terminal. So, und ihr zieht aber um.
Genau, wir ziehen nochmal ein ganzes Stück weiter Richtung Osten. Das ist ja auch sehr beeindruckend. Als ich vor 5,5 Jahren hierher kam, war hier noch eine totale Brache. Und jetzt leben hier, weiß ich nicht, inzwischen glaube ich so 30.000, 40.000 Menschen.
Ja.
Das ist in einem enormen Tempo irgendwie ist hier was auch gefühlt aus dem Nichts irgendwie entstanden. Und das führt natürlich auch zu Konflikten, weil es sehr dicht rangeht. Und
wir gucken auch parallel tatsächlich auf Wohnungen, auf Balkone und so weiter. Da geht es uns ja ein bisschen ähnlich. Das heißt also, man hat sich mit der Stadt geeinigt, so selbst die Kulturbehörde ist so involviert, dass er jetzt Richtung Elbbrücken zieht quasi, also vor Bürogebäude, habe ich gelesen.
Genau.
Finde ich vielleicht von der Ecke her da hinten auch gar nicht wesentlich schlimmer. Da ist auch dann ja die S-Bahn-Station vor der Tür.
Die Anbindung ist super, so durch eben auch Bürogebäude und so ist erstmal auch nicht eine Beeinträchtigung, also so ist dann die Situation auch so, dass sich hoffentlich niemand mehr auf die Füße getreten fühlt und das Arbeiten wieder ein bisschen freier und entspannter erfolgen kann hier.
Naja, so ein Wandel ist natürlich immer da. Also das Thema haben wir auch. Wir sind seit einigen Wochen im Gespräch mit Hafen City und mit den Anwohner, Anwohnerinnen, was Partyschifffahrt angeht und so weiter. Mhm. Also selbst wir sind so betroffen. Und mir war immer klar, dass irgendwann der Moment kommt, wenn die Wohnung näher an den Hafen ranrutschen, dass dieser Konflikt kommen wird.
Ja.
Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man dann irgendwie versucht, miteinander umzugehen. Also wenn man einen Hafen ohne Schiffe, den will niemand, den wollen die Anwohnerinnen hier mit Sicherheit auch nicht, gehe ich stark von aus. Aber es muss natürlich versucht werden, wie geht man miteinander um. Also wir sind da auch gerade im Gespräch und schauen, wie können wir hier trotzdem abends mal langfahren. Es kann nicht der Weg sein, dass Schiffe hier nicht mehr hin dürfen. Das, glaube ich, will keiner. Das wollen wir nicht, du nicht, ich nicht und wahrscheinlich hier auch keiner, der hier wohnt.
Nee, ich meine, das würde ja auch so unfassbar viel an Charme irgendwie verlieren, wenn jetzt irgendwie der Hafen nicht mehr der Hafen wäre. Mhm. So. Also das ist irgendwie eigentlich, ich meine, der Hafen ohne Hamburg oder Hamburg ohne Hafen, das ist für keinen vorstellbar.
Ist ja das Herz und jetzt muss man halt sehen, dass man das zusammenkriegt so ein bisschen.
Genau.
Ne? So. Also das ist harte Arbeit und ich glaube, wenn wir da alle wohlgesonnen sind, dann kriegen wir da auch ein bisschen was hin. So.
Genau.
Erzähl doch noch ein bisschen jetzt abschließend, weil wir langsam zum Ende kommen. Was liegt denn demnächst an? Was sind denn die Veranstaltungen, die hier schon stattfinden? Ich habe vorhin erwähnt, dass ihr auch hier Vernissagen macht. Eine ganz tolle Sache. Clara Schöll hatte die an Bord. Die habe ich dann Freund.
War jetzt gerade interessanterweise seit längerer Zeit mal wieder ein Sommer der Ausstellung. So, wir hatten diese auf dem Grundausstellung, wo auch Clara Schell mit dabei war. Wir hatten davor schon eine Ausstellung von einem Künstler. Und jetzt haben wir auch gerade so ein Projekt Floating Transmissions am Laufen. Das ist auch so eine Mischung aus also Radio Art, aber auch mit viel auch Visual Art und kleine Installationen und dann aber auch Performance und Workshops zu löten, irgendwelche Sender, Empfänger, Platinen und so weiter. So. Genau, und also es ist ja schon auch so im Sommer immer so ein bisschen so ein, sagen wir mal, ein Clubloch, weil die Leute natürlich nach draußen gehen wollen. Es sind überall Festivals und Urlaubszeit so, und da passiert dann hier auch immer nicht so richtig viel. Weil, ja, man will sich halt gerne draußen aufhalten. Und ja, das Programm geht jetzt bei uns im so Mitte September startet es dann wieder richtig durch.
Mm, okay.
Also mit Konzerten und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen unser
Hauptgeschäft.
Unser Hauptgeschäft leider, aber unser Hauptanliegen.
Ah, okay.
Also unser Hauptgeschäft, damit wir überhaupt irgendwie so wirklich diese Kulturdinge irgendwie machen können und Konzerte machen können, weil das ist was sich echt sehr, sehr schwer rechnet.
Mhm.
Es ist halt notwendig, dass wir auch Clubveranstaltungen irgendwie machen, die dann halt umsatzstark sind so, und die wiederum uns Spielräume ermöglichen, Konzerte zu machen, die einfach ein kuratiertes Konzertprogramm machen, wo wir nicht immer drauf gucken müssen, dass es irgendwie am Ende sich gut ausgeht, sondern dass man auch sagen kann, das ist ein Projekt und eine Band, die ist einfach richtig gut, die muss irgendwie mal eine Bühne kriegen, so, und wenn es am Ende nicht ganz aufgeht, dann ist es irgendwie so auch egal.
Oder, na gut,
egal nicht, aber man kann das dann, ist dann abgefedert irgendwie durch so eine Querfinanzierung.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich macht es dann die Mischung, dass man sagt, man hat natürlich Sachen, die richtig was in die Kasse spülen, sagen wir mal so ganz klar. Und dann muss natürlich an so einem Ort natürlich auch Kunst und Kultur stattfinden, die natürlich eine Plattform bietet, auch für die verschiedensten Formen.
Ja.
Ihr habt ja auch alle Arten von Musik, die hier gespielt werden.
Genau,
das ist ja querbeet und habt ihr auch dann parallele Sachen? Also wir haben drei Räumlichkeiten, glaube ich, noch kurz.
Genau, wir haben hier drei Veranstaltungsflächen. Der Hauptraum, also auch mit der großen Konzertbühne, der hat fast 400 Menschen.
Mhm.
Da oben drüber ist der Barbereich. So, und da kann man eine Luke aufmachen und auch runtergucken. Das heißt, man kriegt mit, was da unten passiert. Kann man aber auch zumachen und dann hat man noch einen Dancefloor.
Mhm.
Dann gibt es noch das Vorschiff. Gelegentlich passiert es, dass irgendwie Sachen auch parallel stattfinden. Aber also bei Konzerten tatsächlich eher selten.
Das muss ja auch passen.
Ja.
Wir können natürlich, du kannst jetzt nicht total unterschiedliche Sachen auf ein Schiff packen in dem Moment, in ein Boot. Kurz vor Ende jetzt. Man kann natürlich die Stubnitz auch unterstützen, glaube ich.
Die kann man
auf jeden
Fall. Man kann
Pate werden, Patin oder?
Patin oder Pate werden. Man kann einmalig irgendwie spenden. Man kann vor allen Dingen vorbeikommen vor den Veranstaltungen oder auch nach den Veranstaltungen oder zu den, vor allen Dingen zu den Veranstaltungen gerne.
Mhm. Ist jeden Tag geöffnet? Kann ich jeden Tag raufkommen? Nein,
nee, es ist schon, an das Konzertprogramm gebunden. Okay. So. Mhm. Also okay. Tagsüber finden eher dann nicht. Schon eher, also da ist nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, so, da sind dann, finden Instandhaltungsarbeiten statt, etc. pp.
Okay.
Genau.
Also ich finde es super, ganz ehrlich. Ich würde auch allen sagen, die jetzt zuhören, kommt hier mal hin. Es ist wirklich wir sitzen natürlich jetzt auch traumhaft und ich glaube, man kann hier ganz viele tolle Sachen erleben. Also ich komme demnächst auch mal wieder und schmeiße mich mal hier ins Clubleben und schaue das mal gerne. An, was hier los ist. Also alle, die zuhören, bitte gerne mal vorbeikommen. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich drücke euch die Daumen jetzt für den neuen Platz, dass alles gut läuft und wir sind auf der Schifffahrt ja sowieso verbunden. Also
ja,
sehen wir uns demnächst wieder.
Ja, wir
danke
winken
dir.
Uns zu.
Genau. Ciao.
Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen Meier, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.